Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen guten Tag wünsche ich. Mein Gast heute ist Wolf-Rüdiger Bub, Wirtschaftsanwalt, dessen bekanntester, jedenfalls in der Öffentlichkeit bekanntester Fall, der von Leo Kirch gegen die Deutsche Bank war und der sich über 12 Jahre und länger hinzog. Ich grüße Sie, Herr Bub. Schönen guten Tag.
Guten Morgen.
Als Sie und Ihre Kanzlei den Fall dann gewonnen hatten, es kam 2014 zum Vergleich, da hatten Sie eben nach 12 Jahren einen Endpunkt erreicht, 12 Jahre des Prozessierens. Erinnern Sie sich an den Moment, wo das zu Ende war?
Ich kann mich an einen Moment gut erinnern. Also ich muss vielleicht korrigieren, gewonnen haben wir den Prozess nicht.
Nee, es gab einen Vergleich.
Es gab einen ausgewogenen Vergleich und das ist ein Erfolg für alle Parteien.
Mhm, gut,
Win-win. Und das war Win-Win. Die Frage, was ich danach gemacht habe. Also ich bin nach Hause gefahren und habe mir die Kunst der Vogel von Bach aufgelegt und mit Kleingold. Das war ein sehr schöner Moment. Das dauert so eine Stunde und dann bin ich wieder in die Kanzlei gefahren und habe einen Mahnbescheid begründet.
Angefangen zu arbeiten wieder.
Natürlich. Ja. Ich bin ein sportiver Mensch gewesen, ein Leben lang. Und das bedeutet, gleich nach dem Erfolg oder gleich nach einem Ergebnis geht es weiter und alles, was vorher war, zählt nicht. Also geht es immer wieder von null.
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
Ist vor dem Spiel.
Wolf-Rüdiger Bub. Und seine Kanzlei hatten also einen Vergleich über eine knappe 1 Milliarde Euro für die Kirchhinterbliebenen errungen, sage ich jetzt mal. Über Geld reden wir auch noch. Der Fall Leo Kirch gegen die Deutsche Bank, das war wohl der spektakulärste Fall von Wirtschaftsanwalt Wolf-Rüdiger Bub und seiner Kanzlei Bub, Gauweiler und Partner. Herr Bub, die Deutsche Bank war damals angeklagt durch Interviewäußerungen von Bankmanager Rolf Breuer, die Insolvenz vom Medienhaus Kirch befeuert zu haben. Was hat Ihnen der Fall bedeutet?
Jetzt, wenn ich sage, das ist ein Fall wie jeder andere, das ist ein Fall, der bedarf wie jeder andere Fall der vollen Konzentration und Aufmerksamkeit. Die Besonderheit hier war natürlich die Höhe des Gegenstands. Das ist nicht alltäglich. Das hätte ja auch ein deutlich höherer Betrag als der Vergleichsbetrag sein können. Und es gab eine große Medienöffentlichkeit und das spielt natürlich für jeden Fall eine gewisse Rolle. Natürlich sind Anwälte und Gerichte völlig unabhängig von Berichterstattungen und sonst was. Aber
ja,
natürlich
sind Sie das tatsächlich? Also
nein,
ich meine, weil das war ja
niemand ist es. Weder die einen noch die anderen. Natürlich nimmt man das wahr. Ob welchen Einfluss das nimmt auf ein Verfahren, das kann man schwer sagen.
Wie machen Sie das denn so für sich, wenn Sie eine Zeitung aufschlagen und da ist wieder eine Schlagzeile und wieder und so weiter? Fühlen Sie sich nicht unter Druck oder?
Nein. Nein, das ist die Medien sind ein ganz eigenständiges Element unserer Gesellschaft und diejenigen, die dort berichten und die dort auch was schreiben, die hängen natürlich davon ab, dass sie in sehr, sehr kurzer Zeit ein sehr komplexes Sachverhalte beurteilen müssen und wir wissen sehr gut, wie schwierig das ist und es ist eigentlich gar nicht zu leisten. Also im seinerzeitigen Umfeld gab es sicher Journalisten, die waren besser drin und andere waren nicht so gut drin. Und sie beschreiben natürlich auch nur das, was sie wahrnehmen in mündlichen Verhandlungen und ähnlichen Dingen. Und das beeinflusst von den Fragen, die sie sozusagen in Hintergrundgesprächen und so weiter sich holen.
Klingt so ein bisschen, als ob sie sich eine gewisse Großzügigkeit der Presse gegenüber haben über die vielen Jahre aneignen müssen.
Also ich respektiere die Presse, weil sie eine wichtige Funktion hat, eine Kontrollfunktion. Und was kann man beklagen? Ja, Journalist ist Ermittler, Ankläger und Richter zugleich. Wenn das nach den Regeln konsequent gemacht wird, ist es in Ordnung.
Wenn man über 12 Jahre so an so einem Fall dran ist, das ist nun eine sehr lange Zeit gewesen, aber auch andere Fälle ziehen sich ja über eine sehr lange Zeit. Was macht das eigentlich mit der Kanzlei? Ist man sich da immer einig oder gibt es da auch Zoff untereinander?
Nein, da gibt es natürlich Diskussionen zur Frage des richtigen Vorgehens, zur Strategie. Es sind ja viele Sparten dort abgefragt gewesen, sagen wir Strafrecht, wo wir ja mit Peter Gauweiler einen starken Partner an Bord war und das Zivilrecht, das eher in meinen Beritt fällt. Also ich kann mich an heftige Diskussionen erinnern, aber an keine Diskussion, wo man nicht am Ende eine klare Linie hatte.
Was hätte es eigentlich bedeutet, wenn Sie den Fall gewonnen, soll ich ja jetzt nicht sagen, wenn Sie den Fall verloren hätten? So kann ich es ja vielleicht sagen.
Ist ja so weit waren wir ja noch gar nicht. Wir waren ja beim Oberlandesgericht München und da war eine Revision eingelegt. Also das hätte der BGH sich damit befasst. Der Rechtszug war nicht zu Ende. Ja, zum Leben des Anwalts gehört auch die Niederlage. Das ist ja ganz schmerzlich. Wir als Anwälte arbeiten ja sozusagen immer in einer kontradiktorischen Position. Eigentlich kann immer nur einer gewinnen von zweien. Also die Statistik sagt 50%. Dann muss man sich damit zufrieden geben, dass die persönliche Statistik eine andere ist. Ich habe schon mal gesagt, ich bin sehr sportiv. Also ich bin ein ganz schlechter Verlierer.
Aber ich wollte gerade sagen, also jetzt lange Rede, kurzer Sinn, ich bin ein schlechter Verlierer.
Genau.
Sie gelten als ziemlich harter Hund in dem ganzen Geschäft. Die Tageszeitung Die Welt hat den Fall Breuer, also Deutsche Bank gegen Kirch, diesen Fall, also 2018, noch als das größte Trauma der Deutschen Bank bezeichnet. Sie als Gegner in diesem Prozess sind dem Beschuldigten Rolf Breuer ja immer wieder auf ganz anderem Terrain begegnet. Also ich habe da irgendwas gelesen von den Salzburger Festspielen, wo man sich ganz nah war. Wie ist denn das, wenn man sich dann so, die Gegner sich so begegnen? Dann so peinliches Hüsteln oder weggucken?
Nein. Also diese Marke härtester Anwalt oder harter Hund oder ähnliches, das ist ja kein Merkmal für eine Berufsausübung, die außerordentlich variabel ist. Es ist, jeder Fall bedarf einer eigenen Gangart. Es gibt viele Fälle, da ist Härte ganz schädlich und nicht geeignet, um zu einer Lösung zu kommen, auch nicht zum guten Ergebnis bei Gericht zu kommen. Ich wehre mich immer gegen diese Klassifizierung. Eigentlich kann man bei uns alles bestellen, jede Gangart. Und wir beherrschen jede Gangart.
Man kann sie bestellen? Machen Sie das nicht, also sagen Sie nicht selber, hier ist das notwendig und da ist das notwendig?
Ja, wir äußern unsere Meinung und wenn das, was wir uns vorstellen, wie ein Fall geführt wird, mit den Vorstellungen des Klienten deutlich abweicht, dann machen wir es nicht. Also dann ist die Entscheidung, wir machen so einen Fall nicht. Zu Herrn Breuer, wir haben ähnliche Interessen. Er ist ein Opernliebhaber, wir sind uns oft begegnet, respektvoll begegnet. Wir sind uns auch im Gerichtssaal respektvoll begegnet. Ich bin ihm persönlich nie zu nahe getreten. Das hat dieser Fall nicht bedurft. Er ist ja an die Spitze der deutschen Wirtschaft gekommen und da kommt man ja nicht hin durch Unfähigkeit oder ähnliches. Er ist ein fähiger Mann, er hat Interessen. Und wenn wir uns begegnet sind im Schlosshotel im Grunewald, dann hat er mich seinen Gästen vorgestellt und ich habe meine Gäste vorgestellt und wir sind ordentlich miteinander umgegangen. In Salzburg hatten wir sogar offensichtlich den gleichen Rhythmus, weil wir ich glaube, wir sind 10-mal in der Garage Mönchsberg gemeinsam gefahren und da gehen 4 Leute rein und da muss man, wenn alle gleichzeitig rausgehen, um da gemeinsam in den Lift zu kommen, das nicht so einfach ist wie Lotto. Also wir haben offenbar auch den gleichen Rhythmus gehabt. Ich habe ihn als einen sehr intelligenten Mann gefunden und ich glaube aber, dass man sich im Fall Kirch in den Mitteln ordentlich vergriffen hat und das hat der Bank auch nicht gut getan. Mhm. Das hat auch dem deutschen Bankwesen nicht gut getan.
Respekt war eben das Wort. Wolf-Rüdiger Bub, wenn Sie einen Fall annehmen, was lockt Sie da eigentlich am meisten?
Also für mich hat es so einen Schnittpunkt im Leben gegeben, das war so mein 35. Lebensjahr. Da hatte ich eine finanzielle Unabhängigkeit erreicht, die hatte ich angestrebt, die dazu geführt hat, dass ich sehr eigenständig entscheiden kann, welche Fälle ich mache und welche ich nicht mache. Und der erste Punkt, fast der einzige, aber der wichtigste Punkt ist es, dass mir der Mandant sympathisch ist. Ich möchte nicht für jemanden ins Feld ziehen, der mir nicht sympathisch ist. Mhm. Da gehört auch dazu, welche Ziele er verfolgt. Das wird sehr sorgfältig gemacht. Und ich denke auch, das ist ein Erfolgsrezept, weil für jemanden oder mit jemandem zu arbeiten, den man, sag ich mal ganz platt, nicht leiden kann, das macht keinen Sinn.
Ich würde einhaken wollen, bei welche Ziele er verfolgt. Spielt da Moral eine Rolle?
Absolut.
Also Sie beurteilen die Ziele Ihres Mandanten mit einer Moral?
Es gibt, natürlich gibt es Fälle, plakativ sind natürlich Strafrechtsfälle, bei denen der Klient Grenzen überschritten hat. Das sind Fälle, die ich nicht annehme. Die müssen verteidigt werden, das gehört zum Wesen der Anwaltschaft, dass auch solche Leute einen Rechtsbeistand haben. Das muss ich nicht haben.
Sie haben gesagt, Grenzen überschritten hat?
Also häufig sind es Meinungsverschiedenheiten, Weggabelungen, die sind nur juristisch, die sind nur dogmatisch, die geklärt werden. Da ist es völlig unproblematisch. Ja, wir alle sind fehlerhaft und mit Fehlern behaftet. Auch ein Fehler macht einen nicht zu einem unsympathischen Menschen. Fehler machen, lösen manchmal sogar auf Sympathien aus. Also das ist nicht der Punkt, aber also ich würde jetzt, um auch wieder plakativ zu sein, ich würde niemand, der der Kinder missbraucht hat, verteidigen. Da kann es Gründe dafür geben, die kann man im weitesten Sinne für verständlich halten, damit will ich mich aber nicht befassen. Das ist nicht mein Ding. Also mit solchen Leuten will ich nichts zu tun haben.
Also da sagen Sie, verteidigt werden müssen Sie, das muss machen dann aber eben andere. Bereitet Ihnen eigentlich das, also Streiten, ist es eigentlich, kann man eigentlich sagen, Gerichtsverfahren ist Streiten?
Ja, absolut. No? Das ist Litigation.
Also, das und ist, Streiten ist nichts Negatives für Sie?
Aber ein Lebenselixier.
Ja?
Also natürlich, es muss, das ist aber die Frage, mit was man streitet. Also ist es das Florett, ist es der schwere Säbel? Also das hängt alles bei mir im Schrank. ist es das Schwert? Ja, vielleicht auch. Das Florett ist mir am liebsten.
Lässt manchmal der Fall nicht zu, nehme ich mal an. Aber wenn wir jetzt mal gucken, hängt bei Ihnen im Schrank. Streiten auch privat oder sind Sie so, können Sie Ihre Lust am Streiten im Beruf ausleben?
Wenn ich jetzt mich outen würde und würde sagen, ich bin harmoniebedürftig, dann ist es auch zu Platz. Ja, wer will nicht im privaten Umfeld einen Frieden haben? Aber natürlich privates Umfeld ohne jede Spannung ist dauerhaft auch langweilig. Ich glaube, das ist die Frage ist eher dieser Wechsel von Distanz und Nähe, die zum glücklichen Leben gehört. Und wenn es Distanz gibt, dann kann es auch Meinungsverschiedenheiten geben, die müssen auch ausgetragen werden. Die dürfen nicht verschwiegen werden und zur Seite gerückt werden, sondern die müssen halt auch die müssen erledigt werden.
Weil ich frage deswegen natürlich, weil dieses, also Sie sagen, einmal streiten ist Lebenselixier, dann ist es natürlich auch Ihr Beruf. Und mich interessiert dann zum Beruf des Anwaltes gehört ja eigentlich auch dieses am Ende Recht haben. Ne? Mhm. Aber Streit ist ja nicht immer Recht haben am Schluss.
Das ist sehr, sehr unterschiedlich, in welchem Bereich man tätig ist. Zu meiner Vita gehört es, dass ich ein Spezialist bin im Wohnungseigentumsrecht. Mhm. Und wenn Wohnungseigentümer streiten gern miteinander und vehement. Wir kennen häufig, dass sie vom Gerichtssaal wieder in ein Haus gehen, in dem sie alle leben. Und deswegen ist es für einen Advokaten ganz wichtig, dass auch er das weiß. Also eine Serie von Siegen isoliert einen Wohnungseigentümer und das macht die Sache immer schwieriger. Also sind das Fälle, die müssen extrem lösungsorientiert und zukunftsorientiert angepackt werden. Und da geht es auch darum, das Vertrauen der anderen zu gewinnen in die Kompetenz, die man einzubringen hat und wie man welche Dinge dauerhaft löst und wie man Streit beendet. Also ich sage immer, wenn man in einer Eigentumsanlage einen Anwalt ins Haus kriegt, den wird man nicht mehr los. Und den muss man wieder loswerden. Das ist ganz wichtig.
Also steht am Ende vielleicht gar nicht unbedingt das Recht haben, sondern den Streit ausräumen.
Es ist sehr unterschiedlich. Manchmal geht es natürlich darum, ein positives Ergebnis zu erzielen. Also das Recht haben ist bei mir negativ belegt. Das ergibt sich ja schon aus dem Rechthaber. Also es gehört immer Augenmaß dazu.
Sie arbeiten, das klingt nämlich sehr nach, nicht nur nach Augenmaß, sondern auch nach Psychologie. Sie arbeiten mit einem Psychologen zusammen.
Ja.
Was macht der denn bei Ihnen?
Der ist bei mir der hat einen Dienstvertrag mit mir seit 24 Jahren und ich habe mit ihm ein sehr vertrautes Verhältnis und er ist einmal angetreten, um dafür dauerhaft zu sorgen, dass ich gut geerdet bin. Der Erfolg verleitet manchmal, die Bodenhaftung zu verlieren. Ich bin jetzt sehr gefährdet, aber trotzdem, da gibt es schon Situationen, wo das eintreten kann und er ist völlig frei und er beurteilt mit mir so kritische Fälle, wie Sie sie vorher angesprochen haben. Ein Mandat, das angetragen ist und bei dem ich im Zweifel bin, nehmen wir das an oder nehmen wir das nicht an. Und da spielt dann natürlich auch die Rolle, wo bleibe ich dabei? Also ich sage mal, hüte dich vor Altruisten. Also man muss immer selber darüber nachdenken, wo man selber steht, was man verkraften kann, was man nicht verkraften kann, was man nicht verkraften will. Und dafür ist der Luxus, pro Woche eine Stunde sich mit sich selbst und seinem Umfeld zu beschäftigen, den leistet sich nicht jeder. Und für mich war es ein großer Gewinn, das zu machen.
Ein Berufsrezept sozusagen. Mein Gast ist der Wirtschaftsanwalt Wolf Rüdiger Bub. Er ist 1947 in Landau geboren. Sie sind vor allem bei Ihren Großeltern aufgewachsen, habe ich gelesen. Warum?
Meine Eltern waren bei meiner Geburt noch sehr jung. Meine Urgroßmutter hat bei meiner Geburt das Alter von 57 Jahren gehabt.
Ihre Urgroßmutter?
Meine Urgroßmutter. Das heißt, ich hatte eine sehr, sehr junge Mutter und einen Vater, der zu dem Zeitpunkt studiert hat und einen eine relativ junge Großmutter mit 37 Jahren, die später immer behauptet hat, das bisschen Kinderkriegen hätte ich auch noch machen können, und einen Brauereidirektor war und später eine Landbrauerei geführt hat im Bayerischen Oberland, in der ich aufgewachsen bin.
In der Landbrauerei?
In einer Landbrauerei.
Sie sind also immer da
ein- in einer Brauerei.
Mhm, aha. Wie wächst man denn da auf? Ich meine, es ist immer Alkohol drumherum. Das ist für Kinder ja gar nicht das richtige Umfeld.
Bier ist in Bayern kein Alkohol.
Das stimmt, es ist ein Lebensmittel.
Und es ist ein wichtiges Nahrungsmittel. Ja, man wächst in einem Umfeld auf, wie es einem vorgegeben wird als Kind. Aber ich habe frühzeitig gelernt, dass ich aus der Wohnung im vierten Obergeschoss abends mit Gastwirten geredet habe und Bestellungen entgegengenommen habe und habe früh das Pfeifen gelernt, damit ich in riesigen Gerstenböden, wo niemand mehr war, die Bestellung ins Depot bringen musste, damit morgens die Lastkraftwagen richtig beladen war. Ich habe frühzeitig gelernt, dass man Gastwirte fragen muss, welches Bier sie gerade vergessen haben, und damit die Bestellung abgerundet wird.
Also das habe ich früh gelernt. Sie haben richtig mitgearbeitet?
Nein, also ich habe das Telefon abgehoben und habe Kontakte gehabt mit den Gastwirten. Und,
wie lustig.
Und die haben das, wenn der Sechsjährige nachfragt, ob man das Weißbier vergessen hat, dann finden die das lustig.
Ja.
Und ich fand es auch lustig.
Und wahrscheinlich kaufen sie dann noch eine Lage mehr.
Natürlich.
Ja, genau. Das ist wahrscheinlich der Punkt. Sie haben vorhin so beiläufig gesagt, ich war mit 35 Jahren so weit, dass ich finanziell, Sie haben unabhängig gesagt, ich meine, unabhängig waren Sie wahrscheinlich schon eher, aber da mussten Sie...
Musste nicht mehr arbeiten.
Ab mit 35. Das hat also quasi im Alter von 6 als
Bestellorganisator
der Brauerei angefangen.
Das war unbezahlte Kinderarbeit, also das war nicht. Aber das war der Grund, warum mich meine Großeltern mal übernommen haben. Ist ein sehr junges Alter meiner Eltern, und mein Großvater hat diese Position dann mit List und Tücke bis zu meinem Abitur verteidigt, und meine Eltern haben dann eher eine Onkel- und Tantenrolle eingenommen.
War das komisch für Sie als Kind?
Es entsprach ja der Tatsache, denn mein Vater war ja mein Onkel und meine Mutter war meine Tante.
Was?
Weil die Mutter meiner Mutter hat den Vater meines Vaters geheiratet.
Oh, jetzt wird es aber sehr kompliziert.
Ahnenschwund. Ein Großelternpaar.
Ach so,
von der
die
mütterlichen
waren
Seite
gestorben und dann wieder verheiratet.
Hatten geheiratet. Also der Geschmack des Sohnes hat sich auf den Vater übertragen und von der Tochter auf die Mutter. Also ich weiß nicht, ob jetzt noch
irgendein Hörer, eine Hörerin durchsteigt, aber auf jeden Fall, was wir festhalten können, ganz interessante Familienverhältnisse.
Damit wurde natürlich mein Vater Stiefsohn meiner Großmutter und
führen Sie es
Onkel
mehr,
und Tante.
Führen Sie es nicht noch mehr aus. Okay. Es hört sich aber nach einer fröhlichen Kindheit an.
Absolut. Absolut.
Viele Freiheiten?
Viele Freiheiten. Ich in Scheiern, in einem Dorf in der Nähe von München, und meine Eltern in Berlin. Mein Vater war ja dann später erster Präsident des Instituts für Bautechnik hier in Berlin und ein anerkannter Wissenschaftler und so weiter. Wir haben auch miteinander veröffentlicht. Also war ein gutes Verhältnis, aber die Großeltern hatten die Regie.
Sie sind dann immer hin und her gefahren und haben die anderen auch gesehen, durchaus. Ne? Sie haben eben schon mal angedeutet, was für ein Verkaufstalent oder überhaupt Riecher für Geld vielleicht Sie auch hatten. Ich habe gelesen, es gab eine Situation, da waren Sie auch wahrscheinlich nicht viel älter als 6, da haben Sie sich einen Ihrer größten Wünsche, die Ihnen offenbar nicht immer einfach so erfüllt wurden, obwohl bei der Brauerei ja wahrscheinlich Geld vorhanden gewesen wäre, selbst erfüllen müssen und sind da auch sehr findig vorgegangen. Ich spreche von der Eintrittskarte für Maria Callas Konzert.
Das war ein klassischer Insolvenzfall. Eine Eintrittskarte 1955 mit 8 Jahren in Berlin zu Lucia di Lammermoor mit Frau Callas und Herrn Karajan am Pult und Giuseppe Di Stefano kostete 100 Mark. Und 100 Mark waren im Jahr 1955 schrecklich viel Geld.
Zumal für einen Achtjährigen?
Für einen Achtjährigen. Also musste ich nicht nur meine kompletten Reserven auflösen und mein Fahrrad verkaufen, sondern noch einige Kleinkredite bei Family and Friends aufnehmen. Also heutiger Sicht. Und ich dann abgetragen habe im Vertrauen darauf, dass ich ein guter Schüler war und ständig mit Eltern und Dritten gewettet habe, welche Noten ich bekomme. Und damit habe ich dann die Schulden im Laufe der Zeit getilgt. Die Schulden sind weg. Die Erinnerung an Maria Callas ist ganz frisch. Und es gibt viele Abschnitte von dieser
Von diesem
Aufführung.
Konzert?
Ja, ja. Also das ist eine Opernaufführung gewesen. Die war großartig. Und davon alle Berliner, die damals dabei waren, die können das verstehen, dass ich da schwärme. Noch heute schwärme ich.
Aber Sie waren 8. Ich meine, das muss, darf man ja nicht aus dem Kopf verlieren. Sind Sie da selbstständig auf die Idee gekommen? Ich meine, ist auch relativ selten. Also Sie werden keinen 8-Jährigen aus Ihrem Umfeld überzeugt
haben. Ja, ich hatte einen Großvater, der mit mir vor dem Schulgang den Inhalt der Süddeutschen Zeitung besprochen hatte, was ungewöhnlich war, sodass ich nicht nur Börsenkurse ganz früh kannte, sondern auch das Feuilleton wusste. Und dass Maria Callas nach Berlin kommt, das war eine kleine Sensation. Und das war natürlich angekündigt und zwar relativ frühzeitig. Und nachdem ich damals schon sehr an der klassischen Musik am Tropf hing und die Maria Callas halt eine Jahrhundertstimme war, musste ich da unbedingt hin.
Können wir noch mal einen Faden kurz aufnehmen? Den hatte ich vorhin schon mal aufgegriffen. Sie haben ihn aber nicht weiter verfolgen wollen, offenbar. Der Sinn fürs Geld machen. Der war früh angelegt und mit 35 waren Sie dann wie ans Ziel gekommen?
Also das Sinn fürs Geld ist weniger, sondern das Interesse für das, was ich mache. Ich habe alles, was ich gemacht habe, neugierig verfolgt und häufig mit Erfolg. Und ich bin frühzeitig in ein Immobilienunternehmen gekommen, erstmal als Werkstudent und habe da dann nach 14 Tagen wurde ich Partner für einen bestimmten Bereich. Heute ganz in Vermietungsbereich. Ganz tolle
nach
Geschichte.
Nach 14 Tagen.
Aber eigentlich wegen einer unbedachten, flapsigen Bemerkung, die mich so ein bisschen in die Ecke gestellt hat, was ich nicht bedacht hatte. Aber dann wurde ich in die Verantwortung genommen und die habe ich dann getragen und das war der Beginn eigentlich dafür, dass ich in der Immobilienbranche bis zum heutigen Tag auch geblieben bin. Hätte ich mein Praktikum beim Schafhirten gemacht, hätte ich heute vermutlich eine große Schafherde in Neuseeland oder so.
Wenn Sie Spaß dran gehabt hätten.
Ich habe fast an allem, was ich gemacht habe. Ich habe schon geguckt, was ich mache, aber ich habe eigentlich immer Spaß gehabt.
Wolf Rüdiger Bub hat uns einige Dinge gezeigt, die in seinen Berufsalltag gehören. Sie haben die Immobilienbranche genannt, Herr Bub. Sie haben das Streiten genannt. Sich Feinde zu machen oder sich unbeliebt zu machen, macht Ihnen eigentlich nicht viel aus. Oder Immobilienbranche ist ja jetzt im Moment auch. Man kann ja die Zeitung eigentlich nicht aufschlagen, ohne gescholten zu werden von Menschen, die befürchten, ihre Miete nicht mehr zahlen zu können beispielsweise.
Die Frage, ob man muss sich nicht überall liebkind machen, aber man muss alle Dinge, die man angeht, muss man mit Sinn, Verstand und mit Empathie betreiben. Also ich habe in einem Familienunternehmen hier zum Beispiel in Berlin mal längere Zeit 3000 Wohnungen gehabt und da war auch die große Angst, oh, da kommt jemand aus München, der Berliner Verhältnisse nicht kennt und der keine Rücksicht nimmt. Und ich habe diese Angst erkannt und die Angst vor Modernisierung erkannt. Und ich habe daraufhin in großen Mieterversammlungen ein Gentleman Agreement, also ein bisschen auch weiter gemacht und habe gesagt, wir modernisieren nur auf Wunsch. Das heißt also, wir erfüllen nur Modernisierungswünsche der Mieter und wir sind kostensicher. Wir können also sagen, dass eine Sicherheitstür eine Mieterhöhung von 3,50 Euro oder 3,50 Mark betrifft und so weiter. Und die Folge war, dass wir keine Prozesse gehabt haben wegen Modernisierung und dass wir die Modernisierungswünsche gar nicht alle schnell genug erfüllen können.
Also wäre Ihr Tipp für Streitigkeiten, die ja beispielsweise auch bei, wenn man sich energetisch, Häuser energetisch aufrüsten muss als Vermieter und Besitzer, sich viel enger mit seinen Mietern
natürlich man muss einen Dialog, das sind alles Dinge, die können Win-Win-Situationen sein, wenn man sich in einen Klassenkampf dort begibt, dann bringt das nicht. Also ich kann das aus der Münchner Praxis sagen, um mal eine Zahl zu nennen, die Auseinandersetzungen in München zwischen Mitgliedern des Mietervereins und des Haus- und Grundbesitzervereins werden zu 96% im Vorfeld geeinigt. Das heißt also, wenn das mit Verstand gemacht wird, da sind beide Institutionen haben eine Menge Sachverstand, die sie einbringen, sodass 4% zu Gericht gehen und dabei die Hälfte verglichen. Also da werden 2% nur ausgestellt. Und München ist ein ordentlicher Brennpunkt in dem Thema Miete.
Ja. Waren Sie eigentlich jemals Mieter in Ihrem Leben?
Nee.
Immer Besitzer.
Ich habe aus meinen Nachhilfeeinkünften habe ich mir in München ein Haus gekauft und habe dann dort eine Wohnung bewohnt.
Aus Ihren Nachhilfe?
Einkünften.
Als Student? dann?
Als Schüler.
Mhm. Als Schüler. Mhm. Waren Sie eigentlich ein beliebter Schüler, muss ich jetzt mal fragen? Also unter Schülern meine ich, unter, ja. Also Freunde, weil Sie haben schon...
Ich war
Sie sind sehr zielstrebig,
ja,
oder?
Ich war anerkannt, aber mir ist der Zugang zu jeder Clique verwehrt geblieben. Habe ich zeitlang darunter gelitten, aber es ist in Ordnung, auch anerkannt zu werden. Auch als derjenige, der Verantwortung übernimmt und so weiter. Den will man nicht immer dabei haben, wenn man über die Stränge schlagen will. Das hab ich dann irgendwann verstanden.
Sie haben ganz viel gesagt, Sie sprechen viel von Leidenschaft, also Leidenschaft für den Beruf. Leidenschaft aber auch für die Musik, das haben wir ja auch schon gehabt. Die Leidenschaft für die Musik ist noch eine viel größere, als man sich erstmal im ersten Moment vorstellen kann. Sie sind, also um es jetzt mal sehr profan zu sagen, leidenschaftlicher Sammler.
Ich bin ein leidenschaftlicher Sammler, aber Musik auch. Ich bin zusammen mit meiner Frau, wir sind einmal im Jahr Impresario für ein großes Konzert und so weiter. Also wir machen das schon ganz, ganz intensiv. Das war gerade im Kyrie-Theater großartig.
Das heißt, Impresario, Sie laden ein?
Wir nehmen die Künstler unter Vertrag, wir machen einen vorangehenden Wettbewerb, wer von jungen Pianisten dort auftreten kann, die also von der in der Jury begleitet ist, sehr, sehr interessant und bringen da den Zweig des Pianos, junge Künstler am Piano, bringen wir da in München auch in die Öffentlichkeit. Also zur Hälfte ist dann Öffentlichkeit und zur Hälfte sind dann Gäste.
Aber Sie organisieren nicht nur Konzerte, Ihre Leidenschaft für die Musik erstreckt sich auch auf eine erkleckliche Sammlung. Sie haben nämlich eben, während wir Musik gehört haben, mir verraten, 120.000 CDs nennen Sie Ihr eigen.
Ungefähr.
Wissen Sie?
Wachsend.
Wachsend,
klar. Wöchentlich wachsend.
Dann haben Sie wahrscheinlich einen Raum, wo der Boden verstärkt ist, damit Sie überhaupt irgendwo hinstellen können?
Überall bei uns sind Böden. Entweder es sind erdgeschossige Betonböden oder sie sind verstärkt. Vor allem bei Büchern ungeheure Gewichte.
Ah, die Bücher kommen ja auch noch dazu, denn da haben Sie auch eine unglaublich große Sammlung.
Ja.
Wissen Sie denn, was Sie haben? Wissen Sie, was Sie besitzen?
Da muss ich sagen, im Großen und Ganzen. Also bei den Büchern sind wir auch bei zwischen 130.000 und 150.000 Büchern, da kann man nicht mehr sagen, das hat man, das ist aber im Wesentlichen archiviert.
Vor allem hat man es wahrscheinlich auch nicht gelesen, oder?
150.000 Bücher kann niemand lesen.
Genau.
Aber da habe ich eine Vorstellung von, die ich mal in jungen Jahren von Giulio Camillo gelesen habe, einen italienischen Gelehrten, der allerdings des frühen 16. Jahrhunderts der gedacht hat, er könne das Wissen der Welt in einem kleinen Theater, das man zu zweit begehen kann, sammeln. Und es ist eine großartige Idee, eigentlich der Erfinder der Mnemotechnik und auch ein weiter Vorgänger der künstlichen Intelligenz. Und ja, das versuche ich zu verwirklichen, Matze, aber natürlich, das Wissen der Welt ist seither so gewachsen, dass das nicht mehr geht, sodass man also nur noch Segmente in Angriff nimmt und da weiß ich ziemlich genau, was wo steht und also das, was archiviert ist, da weiß ich genau, was steht. Also Leidenschaft teile ich mit meiner Frau und wir versuchen das, ein Teilwissen der Welt dort zu sammeln, insbesondere in illustrierten Büchern.
Und das macht dann auch Spaß, so ein Buch zur Hand zu nehmen. Das ist Entspannung für Sie?
Das ist haptisch. Das ist, ja, die Buchkunst ist ein großes Anliegen für mich. In der letzten Woche habe ich 4 Otto Dorfner Einbände ersteigern können. Das sind dann schöne Tage, weil der Zusammenhang zwischen der Einbandkunst und der Buchkunst und dem Inhalt, der ist nicht zu verkennen. Und da muss man nur die Buchproduktion unseres tausendjährigen Reiches anschauen. Es ist schlechtes Papier verwendet, es sind miserable Einbände und der Inhalt ist auch, man muss nicht alles gelesen haben.
Sie mögen Lücken oder lückenhaftes Wissen nicht haben, oder?
Ja, und es ist nicht mehr möglich. Also der Universalgelehrte, den gibt's, den kann es nicht mehr. Den kann es nicht mehr geben. Das ist irgendwann mal, das hat man wohl im 17. Jahrhundert schon festgestellt, dass das da schon vorbei war. Das geht nicht, aber ich denke, dass eine Vielseitigkeit im Wissen unterschiedliche Perspektiven eröffnet, die einem alles erleichtert, die einem die Arbeit erleichtert, die einem das Leben erleichtert. Also die Vielfalt der Perspektiven ist was ganz Wichtiges. Das erleichtert auch das wissenschaftliche Forschen, was ich ja lebenlang auch gemacht habe.
Aber man muss die Zeit dafür haben. Auch Ihr Tag hat ja nur 24 Stunden. Ja. Das klingt jetzt eigentlich, als ob Sie mehr Zeit hätten.
Ja, ich habe mehr Zeit.
Ach so, wo nehmen Sie denn her?
Jetzt hätte ich fast ja Schlafwert überschätzt. Mein Schlafbedürfnis tritt sofort ein, sobald mir es langweilig wird. Aber nachdem es mir selten langweilig wird, ist mein Schlafbedürfnis klein.
Also das heißt, Sie gewinnen einfach Zeit. Wie gehen Sie eigentlich mit Menschen um, die so anders ticken, die vielleicht so ein bisschen planlos und spontan sind?
Ich bin ja auch planlos. Also mit denen habe ich gar nicht. Ja, ich habe natürlich ein strenges Regime meiner Frau, die mich organisiert. Aber ich versuche natürlich da auszubrechen und hab für Leute, die planlos sind, jede Menge Zeit, weil die sind häufig ganz interessant.
Da sind wir wieder bei der Langeweile, die auf keinen Fall aufkommen darf im Leben von meinem Gast, im Leben von Wolf Rüdiger Bub. Sie, der ein so ausgefülltes Leben lebt, wie Sie uns das ja jetzt doch auf verschiedensten Ebenen geschildert haben, was möchten Sie gerne weitergeben? Was möchten Sie, dass erhalten bleibt?
Das ist eine schwierige Antwort, weil es ein Lebenstraum von vielen Leuten ist, den eigenen Tod zu überleben. Und hier gibt es natürlich im beruflichen Bereich gibt es viele Menschen, die bei mir ausgebildet worden sind, die mit mir gearbeitet haben, bei denen ich die Liebe zum Beruf erweckt habe. Ich sage immer, ich bringe jeden zum Laufen, also nicht in Form von, also moderne Form hohe Produktivität, sondern in der Frage, dass man sozusagen unikat lebt. Also für mich ist so die Work-Life-Balance, das finde ich ganz, ganz toll. Und ich sage nicht, dass es falsch ist, sondern ich sage nur, wenn ich heute meinen Beruf nicht lebe, dann sind 8 Stunden am Tag schrecklich lang. Und wenn ich ihn lebe, dann sind, je nachdem, was ich gerade mache, dann ist man so zeitlos und man lebt ja natürlich, man kann sich ja nicht trennen, in verschiedene Schubladen aufteilen. Man muss immer dasselbe bleiben. Das führt zu Authentizität und so weiter. Das ist ganz wichtig und viele Menschen, die mit mir zusammengearbeitet haben, haben das verstanden und finden das als eigenes Lebenskonzept gut. Das ist nicht das einzige Lebenskonzept, das gut ist, aber es ist ein tolles Konzept und das führt auch dazu, dass man ehrlich gesagt auch vom Alter her das Ganze länger betreiben kann und zwar mühelos, also ohne Anstrengung und ohne in Hektik zu geraten. Ja. Und was kann bleiben? Ja, meine Hoffnung ist natürlich, dass die Sammlungen, die ich angelegt habe, auch in der bildenden Kunst, dass die von meiner Frau und später von meinem Sohn weitergeführt wird. Und ich hoffe, dass er dann jemand findet, der auch daran Spaß hat. Und wenn das nicht ist, dann nicht. Früher hat man ja immer, ich habe das oft begleitet, dass gerade Kunstsammler überlegt haben, also ich richte ein Haus ein mit Kunst und das stifte ich dann einer Stadt und das muss dann so bleiben. Nein, das ist vorbei. Die Zeiten sind zu schnell, zu schnelllebig und das ist nicht durchsetzbar. Aber im Mikrokosmos kann sowas vielleicht gelingen.
Auf jeden Fall ein Lebenskonzept, ein Beispiel für ein ausgefülltes Lebenskonzept zu sein. Das ist Ihnen sicherlich gelungen, Wolf Rüdiger Bub. Dankeschön.
Vielen Dank
für den Besuch hier.